Das falsche Spiel spielen. Ich entstand aus dem unwahrscheinlichen Zusammenprall zweier Welten. Die Ablehnung von Konventionen liegt also in meiner DNA. Im Jahr 1978 bestieg meine Mutter, Lakshmi Reddy, geboren und aufgewachsen in Bangalore, Indien, mit einem One-Way-Ticket ein Flugzeug, um am Mount Holyoke College in South Hadley, Massachusetts zu studieren. Ihre Eltern waren verständlicherweise besorgt, dass sie nie wieder nach Hause kommen würde. Ihre Freunde sagten ihnen, sie würde einen Amerikaner kennenlernen, sich verlieben und sich in diesem fernen Land ein Leben aufbauen. Sie behielten recht. Mein Vater, geboren und aufgewachsen in einem jüdischen Haushalt in der New Yorker Bronx, hatte eine Lebensperspektive, die sein übermächtiger Vater für ihn vorgezeichnet hatte. Eine Heirat mit einem jüdischen Mädchen und eine sichere Karriere im akademischen Bereich. Zum Glück für mich hatte das Schicksal, wenn man daran glaubt, andere Pläne. Durch eine filmreife Fügung kreuzten sich ihre Wege 1980 in der Bibliothek der Universität Princeton, wo meine Mutter arbeitete, um ihr Masterstudium zu finanzieren, und mein Vater gerade dabei war, seine Dissertation fertigzustellen. Die Bedenken ihrer Eltern waren 9000 Meilen entfernt. Meine Mutter nahm allen Mut zusammen und fragte ihn, ob er mit ihr ausgehen wolle. Während die beiden ihr Eis genossen, sagte mein Vater, der nie um den heißen Brei herumredete, »Meine Familie wird uns niemals akzeptieren.« Meine Mutter war so geblendet von der Aufregung über den Gebrauch des Wortes »uns«, dass ihr die eigentliche Botschaft völlig entging. Leider hatte er recht. Aus einer Vielzahl von Gründen, die heute nicht mehr nachvollziehbar erscheinen, akzeptierte die Familie meines Vaters die sich anbahnende Verbindung nicht. Der Streit wurde so heftig, dass er schließlich gezwungen war, sich zwischen seiner Familie und meiner Mutter zu entscheiden. Ich habe die Eltern meines Vaters nie kennengelernt und er hat sie nie wieder gesehen. Doch seine Entscheidung, wahre Liebe über alles andere zu stellen, bereitete den Boden für die Welt, in die ich hineingeboren wurde. Meine Kindheit und frühen Erwachsenenjahre waren ein steter, monotoner Marsch in Richtung eines lehrbuchmäßigen Erfolgsbegriffs. Ich war gut in der Schule, vielleicht nicht ganz nach den Vorstellungen meiner kritischen Mutter, die mich bis heute fragt, warum versuchst du es nicht mit einem Medizinstudium? Mit den Gedanken war ich immer auf dem Baseballfeld. Dank einer gewissen natürlichen Begabung und verdammt viel harter Arbeit erwarb ich ein Stipendium als Pitcher an der Stanford University. Nie werde ich den Gesichtsausdruck meiner Mutter vergessen, als ich ihr die Nachricht überbrachte. Ihr Unglauben darüber, dass ihr nichtsnutziger Sohn, der immer nur spielte und nie lernte, in Stanford angenommen wurde, war einfach unbezahlbar. Als ich nach Kalifornien flog, träumte ich von einer glorreichen Profikarriere im Baseball. Doch bereits im ersten Studienjahr machte mir eine Schulterverletzung einen Strich durch die Rechnung. Ich war gezwungen, mich im Hörsaal zurechtzufinden und eine alternative Zukunft zu planen. Das Problem war, dass ich keine Ahnung hatte, was für eine Zukunft ich mir aufbauen wollte. Um dieses Rätsel zu lösen, tat ich das, was wohl jeder ehrgeizige junge Mensch tun würde. Ich ging zu den reichsten Menschen, die ich kannte, erkundigte mich nach ihrer Arbeit und fragte, wie ich in diesen Bereich einsteigen könnte. Ich erinnere mich lebhaft an ein prägendes Gespräch mit einem Freund der Familie, der als Investor ein Vermögen gemacht hatte. Er schlug mir vor, direkt nach der Uni in eine Investmentfirma einzusteigen. Seine Argumentation war einfach. Du wirst direkt $100,000 pro Jahr verdienen, bald darauf 500.000 pro Jahr. Und wenn du 30 bist, hast du mehr Geld, als du überhaupt ausgeben kannst. Das hörte sich verdammt gut an, und zwar auf der Grundlage einer einfachen, grundlegenden Vermutung. Geld führt automatisch zu Glück und Erfolg. Um es klar zu sagen, ich weiß nicht genau, wann ich mir diese Sichtweise zu eigen gemacht hatte. Mein Vater war Akademiker und meine Mutter Inhaberin eines Kleinunternehmens. Wir hatten immer genug, aber wir waren sicherlich nicht reich. Schon gar nicht im Sinne von mehr Geld verdienen, als man ausgeben kann. Als Kind hatte ich einen Freund, dessen Eltern sehr reich waren. Sie lebten in einem sehr extravaganten Haus. Er hatte lauter brandneue Spielsachen und bekam ständig die neuesten und besten Sportgeräte. Ich beneidete ihn um sein Leben. Nie stellte ich mir die Frage, ob ihn das alles wirklich glücklich machte. ob er das vom Küchenchef zubereitete Abendessen, das er alleine aß, gegen ein Takeaway-Essen an einem Tisch eintauschen würde, der von Liebe umgeben war. Später besuchte ich das College zusammen mit leistungsorientierten jungen Leuten, die ihren Status regelmäßig daran maßen, wer das beste Angebot von Goldman Sachs oder McKinsey bekommen hatte. Man kann also mit Bestimmtheit sagen, dass meine grundlegenden Annahmen über das Wesen von Erfolg und Glück durchaus gefestigt waren, als ich bereit war, in die reale Welt einzutreten. Mark Twain wird oft mit den Worten zitiert: Nicht die Unwissenheit bringt einen in Schwierigkeiten, sondern das, was man zu wissen glaubt. Als ich den Rat des Freundes meiner Familie befolgte und einen Job in Kalifornien annahm, bei dem ich im ersten Jahr gut sechsstellig verdienen würde, wusste ich ganz sicher, dass dies der Beginn meines Weges zu einem guten Leben war. Dass ich, wenn ich mich anstrengte, irgendwann diese stressfreie Zukunft voller Geld und Glück erreichen würde. Was ich mit Sicherheit wusste, war schlichtweg ungewiss. Ich hatte es nur noch nicht erkannt. Als ich 30 wurde, hatte ich alles erreicht, was ich mir unter Erfolg vorstellte. Ich hatte einen gut bezahlten Job, einen Titel, ein Haus, ein Auto. All das war da. Aber unterschwellig war ich unglücklich. Ich begann zu glauben, dass etwas mit mir nicht stimmte. Jahrelang hatte ich mich geduckt, die Überstunden in Kauf genommen und geglaubt, das idyllische Land des Erfolgs wäre zum Greifen nah. Bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin redete ich mir ein, dass ich nur noch einen Bonus, eine Beförderung oder eine edle Flasche Wein von der Ankunft in diesem Land entfernt sei. Dann, eines Tages, stellte ich fest, dass ich all das erreicht hatte. Aber alles, was mir dazu in den Sinn kam, war: Ist das alles? Der Ankunftstrugschluss ist die falsche Annahme, dass das Erbringen einer Leistung oder das Erreichen eines Ziels zu dauerhafter Befriedigung und Zufriedenheit in unserem Leben führen wird. Wir gehen fälschlicherweise davon aus, dass wir letztendlich das Gefühl haben werden, angekommen zu sein, wenn wir das erreicht haben, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Ich war 30 Jahre alt und verdiente Millionen. Ich war angekommen. Doch die Gefühle von Glück und Erfüllung, die ich erwartet hatte, stellten sich nicht ein. Stattdessen empfand ich nur die vertraute Sorge, mehr tun zu müssen, nie genug zu haben. Ich möchte wetten, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Erfahrung gemacht hat. Wie oft wird aus dem, wovon man als junger Mensch geträumt hat, etwas, worüber man sich beklagt, wenn man es bekommen hat? Das Haus, nach dem man sich gesehnt hat, wird zu dem Haus, über das man schimpft, weil es zu klein ist. Oder zu dem Haus, das dringend renoviert werden muss. Das Auto, von dem sie besessen waren, wird zu dem Auto, das sie lieber heute als morgen abstoßen möchten. Zu dem Auto, das ständig in der Werkstatt ist. Der Verlobungsring, der ihre Augen einst zum Strahlen brachte, wird zu dem Ring, den sie aufwerten müssen, weil er nicht perfekt ist. Schlimmer noch, das unaufhörliche Streben nach mehr hatte mich blind gemacht für die große Schönheit dessen, was direkt vor mir lag. In einer Fabel, die von Platons Theaetetos überliefert ist, geht der Philosoph Thales von Milet spazieren und betrachtet fasziniert die Sterne, bis er in einen Brunnen fällt, den er zu seinen Füßen nicht gesehen hat. Eine dichterische Nacherzählung von Jean de La Fontaine gelangt zu folgendem Schluss: Denn unter denen, die auf dieser Erde leben, gibt's wenige, die nicht schon den Wahn, gehegt mit sträflichem Behagen, das Buch des Schicksals sei, dem Menschen aufgeschlagen. Ich jagte einem Luftschloss hinterher und war blind für die Tatsache, dass ich mein echtes Haus einstürzen ließ. Meine Gesundheit hatte sich aufgrund meines Schlaf- und Bewegungsmangels verschlechtert. Meine Beziehungen litten unter meiner fehlenden Energie. Und, wie die scharfsinnige Rechnung meines Freundes verdeutlicht hatte, meine Zeit mit den Menschen, die ich am meisten liebte, war auf deprimierende Weise begrenzt und rann mir durch die Finger. Mein alleiniges Streben nach Geld beraubte mich langsam und systematisch eines erfüllten Lebens. Als ich an jenem warmen Maiabend dasaß und noch ein paar Drinks kippte, nachdem mein Freund gegangen war, wusste ich mit Bestimmtheit, dass sich etwas ändern musste. Ich hatte eine Sache auf Kosten von allem anderen priorisiert. Von außen betrachtet war ich auf der Gewinnerseite. Aber wenn sich Gewinnen so anfühlte, musste ich mich langsam fragen, ob ich vielleicht das falsche Spiel spielte.